Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Diese Ausgabe von Plus eins ist eine Wiederholung. Grund ist ein Warnstreik bei mehreren öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in der vergangenen Woche, an dem sich Teile, nicht alle, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deutschlandfunk Kultur beteiligt haben. Der Streik bezieht sich auf laufende Tarifverhandlungen.
Deutschlandfunk Kultur. Plus eins. Mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen. Wie sehr vertrauen Sie Ihrer eigenen Stimme? Wie genau hören Sie ihr zu und verstehen Sie, was Ihnen Ihre Stimme über Sie selbst erzählt? Mein heutiger Gast hat sich mit diesen Fragen sehr ausführlich selber beschäftigt. Seine Stimme berührt viele Menschen und Sie begeben sich daher saalweise in seine Nähe. Herzlich willkommen, Wladimir Korneev. Hi.
Hi.
Du bist Chansonsänger und Pianist, dich könnte man aber auch als Schauspieler kennen. Nach deinem letzten großen Einsatz als Sänger haben wir uns zufällig getroffen. Da hast du gerade so ein Wechselbad der Gefühle durchgemacht. Du kamst aus Kanada, über 800 Leute, der Saal stand und applaudierte und tobte. Du wurdest gefeiert als eine der größten Stimmen Europas, stand damals in der Zeitung. Und dann kamst du zurück, machst die Wohnungstür auf und deine Zimmerdecke wurde durchgebrochen. Da war irgendwie Wasser vom Nachbarn drin und alles war, man würde in Berlin vielleicht sagen, im Arsch. Ich würde sagen, da war viel Staub in der Wohnung. Wie geht's dir heute? Ist wieder alles okay?
Ja, also ich riech's tatsächlich immer noch im Schlafzimmer. Dieser Feinstaub ist echt nervig. Also es gab einen Rohrbruch, während ich weg war. Ich war auch nur 10 Tage weg, aber ja, kannst du ja nicht aussuchen. Und die mussten in meine Wohnung einbrechen und dann die ganze Wand aufbrechen und es war halt ganz viel Feinstaub überall.
Ja, aber also zwischen Hausstauballergikern gefragt, wenn man weiß, die Stimme ist das Kapital, was man so mit sich rumträgt und man robbt dann da auf den Knien über den Fußboden und probiert da sauber zu machen.
Mit geschwollenen Augen und einer dicken Nase.
Und panischer Angst, dass da irgendwas kaputt geht.
Ja, vor allem Stimmbänder, ne, auch angeschwollen. Ja, aber jetzt geht's wieder, mir geht's wieder gut.
Und wenn deine Systeme mal so richtig frei sind, was ist für dich das Schöne am Singen?
Das Schöne am Singen, das ist wie Fliegen. Es ist einfach Freiheit, pure Freiheit, in jeder Sekunde alles zu machen, was man stimmlich machen möchte. Und das Schönste ist die Anbindung an sich selbst. Der Genuss von jedem Moment, wie er gerade ist.
Mhm. Verstehst du, dass sich viele Leute schämen, wenn es ums Singen geht?
Ja, also es ist halt schon was sehr Intimes. Also man macht sich schon sehr, sehr verletzbar und sehr nackt, wenn man wirklich aus purem Herzen singt. Das ganze System ist ja darauf ausgelegt, einen zu schützen. Also Stimmbänder ist ja ein Verschlussmechanismus, der die Lunge vor kleinen Teilen schützt, vor bösen Dingen, mit denen man ertrinken könnte. Und deswegen ist die Natur darauf ausgerichtet, durch den Verschlussmechanismus erstmal in eine Hab-8-Stellung zu kommen. Das heißt, wenn wir angespannt sind, wenn wir in Stresssituationen kommen, ist der erste Muskel, der sich anspannt und bereit ist zuzumachen, sind tatsächlich die Stimmbänder, der berühmte, berüchtigte Kloß im Hals, der aber auch mit der Zungenwurzel zu tun hat.
Mhm. Ich stelle mir das wie so ein Spagat vor, weil einerseits muss man da sehr weich sein, auch was Gefühle angeht, das muss sehr viel fließen und gleichzeitig geht es um präzise Kontrolle von Tönen. Das ist sozusagen das, was du dann auch hinkriegen musst in dem Moment. Weich und kontrolliert gleichzeitig.
Ja, total. Du beschreibst das, du triffst da echt den Nagel auf den Kopf. Das hat sehr viel mit Meditation auch zu tun. Ich meditiere seit ein paar Jahren extrem. Also nicht extrem, aber viel. Und gleichzeitig im Flow zu bleiben, in einer inneren Bewegung zu bleiben und doch die Präzision nicht zu verlieren und sich ganz präzise Moment für Moment zu spüren und wahrzunehmen, in der Einatmung, in der Ausatmung. Das ist ein höchst meditativer Zustand, in dem man sich da begibt. Oder ich zumindest. Ich kann für andere ja nicht sprechen.
Wladimir, dein Plakat hing mal in der halben Stadt, da haben wir uns gerade kennengelernt, es ist schon ein paar Jahre her, über einen gemeinsamen Freund haben wir uns irgendwie kennengelernt, waren was essen am Kopusser Tor hier in Berlin-Kreuzberg und auf einmal sah ich dich dann wieder und zwar mit freiem Oberkörper, sah sehr gut aus, muss man auch sagen, über und über mit Kussmündern versehen und das war ein Werbeplakat für einen Abend von dir, Lieben hieß der, glaube ich,
richtig.
Hier in der Bar Jeder Vernunft war das.
Genau, das war meine zweite Show in der Bar Jeder Vernunft.
Und wurdest du da nicht ständig auf der Straße mal gesprochen von irgendwelchen Leuten, die gesagt haben, sagen, Entschuldigung, sind Sie dieser rattenscharfe Kerl? Was machen Sie in 5 Minuten? Ich habe Zeit.
Naja, ich wurde schon ein paar Mal drauf angesprochen, auf das Plakat. Ich wurde auch dann nach den Konzerten immer angesprochen, warum ich mich nicht ausgezogen habe auf der Bühne.
Wir sind extra gekommen.
Was das Plakat so verspricht. Aber der Sinn des Plakats war, ich habe mir überlegt, was bedeutet Liebe und was hinterlässt Liebe für Spuren, und das wollte ich einfach sichtbar machen. Ein paar der Küsse sahen sehr schön aus, wirklich sehr, sehr wohl platziert von der Maskenbildnerin übrigens, ihr Mund war das. Und ein paar Küsse haben wir so verwischt, dass es aussieht wie Striemen, wie blaue Flecke, wie Wunden. Und das ist das, was eben Liebe auch manchmal hinterlässt. Und das war so der Hintergedanke. Und man macht sich, wie gesagt, schon stimmlich, oder mit Chanson mache ich mich auf der Bühne sehr, sehr verletzbar und sehr nackt, mhm, und sehr pur. Und das wollte ich dann mit freiem Oberkörper auch zeigen. Mhm. Und Sex Sells.
Ich glaube, das ist mal Pin-Up in Moll genannt, oder?
Pin-Up in Moll? Nee, wer hat das gesagt?
Nee.
Ich okay. Weiß es nicht. Dann das kann sein.
Dann streich diese Episode.
Aber warum?
Du hast an dem Abend französische Chansons, russische Romanzen und neue deutsche Lieder, unter anderem auch von dir, da zum Besten gegeben. Generell merkt man, dein Spektrum ist auch, was die Nationalitäten angeht, total breit. Und da springst du wirklich zwischen den Sprachen. Und ich würde das gerne mal kurz hier vielleicht, wenn mir das möglich ist, so in Sekundensnippets präsentieren. Kannst du vielleicht irgendwas Italienisches singen?
Guido il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.
Also ich unterbreche dich wirklich sehr ungern, aber vielleicht dann an dieser Stelle mal was Deutsches?
Wenn ich mir was wünschen dürfte, käme ich in Verlegenheit, was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit.
Und Russisch?
День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова.
Französisch?
Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclatent et rebondissent autour de moi, éperdu parmi und so weiter.
Ich habe eigentlich keinen Bock mehr, dass wir weitersprechen. Ich würde dir gerne zuhören.
Spanisch.
Ich kann Spanisch auch.
Mario plateado por la luna, rumore de milonga, y esto da tu fortuna. Hay un fuete que resonga, y en la cortada mi stonga. Mientras que una pebeta, linda como la flor, espera coqueta, bajo la inquieta luz de un farol.
Ich bin begeistert, ich bin begeistert.
Langsam wird die Stimme warm.
Aber du hast mir mal erzählt, du sprichst diese Sprachen nicht alle. Also Französisch zum Beispiel hattest du jetzt gerade dieses Gastspiel. Dann warst du da drüben, hast sozusagen den Saal an die Wand gesungen. Oder du hast mit deiner Stimme die Menschen dort berührt. Und hast auch Zwischenansagen auf Französisch gemacht. Aber komplett Französisch sprichst du eigentlich gar nicht. Wie schaffst du dir das drauf?
Ja, also ich bin gerade am Lernen, mehr und mehr Französisch zu sprechen, ist aber natürlich ein Prozess. Ich habe nie Französisch gelernt, obwohl ich Chansonsänger bin. Ich lerne einfach Wort für Wort, jedes Wort die Bedeutung, den grammatikalischen Zusammenhang. Ich habe 3 Coaches hier in Berlin, die mich da vorbereiten. Und für das Konzert in Kanada, für mein Debüt in Montreal, habe ich meine Moderationen, die ich spreche, frei spreche auf der Bühne, einfach Wort für Wort gelernt, mit Pariser Akzent sogar noch.
Dann hast du mir erzählt, der begeisterte Publikum kam mitunter danach auf dich auch zu, aber das waren gar nicht so einfache Situationen, weil dann sozusagen das Moderationsfranzösisch sozusagen puzzelhaft eingesetzt hätte werden können, aber ja auch nicht auf alle Dialoge passt.
Also es kamen halt welche Backstage, so PR-Leute, und dann war mein Manager auch neben mir, und dann sprechen sie mich auf Französisch an, und dann habe ich aus Reflex auf Englisch, aber mit französischem Akzent geantwortet. Das war total, ich weiß nicht, wie das kam. Und dann guckt mich mein Manager an und so ganz verwirrt, was machst du da? Aber er hat dann die PR-Leute aufgeklärt, dass ich kein Französisch spreche. Aber es wird sich ändern bald. Ich bin gerade dabei, es zu lernen.
Gibt es sowas wie so eine nationale Grundmatrix, wenn es um Emotionen geht? Wenn du so merkst, wie die russischen Lieder funktionieren oder die französischen. Gibt es da einen Unterschied, den du grundsätzlich ausmachen kannst?
Eine krasse Frage. ich spüre, dass nach den russischen Liedern die Leute wahnsinnig getroffen sind und berührt. Ich leite sie immer mit einem kleinen Gedicht ein, das ich auf der jeweiligen Sprache des Publikums spreche. Das heißt, jetzt in Montreal habe ich ein Gedicht vor dem russischen Lied, das ich gemacht habe, auf Französisch gemacht. Und dass die Leute verstehen, worum es geht. Aber ich glaube, bei der russischen Sprache, die ist so fernab von allem, was man kennt, wenn man nicht russischsprachig ist, dass man sich da richtig in den Klang verlieren kann und sich noch mehr auf den Klang fokussieren kann mit dem Gedanken darüber, was man eh schon verstanden hat, über den Text, den ich spreche. Das heißt, ich glaube, da ist man mehr im Klang versunken. Französisch ist sehr, sehr berührend. Deutsch kann man auch wahnsinnig, wahnsinnig emotional und berührend singen, obwohl Deutsch auch eine sehr präzise, ganz, ganz klare Sprache ist. Also man kann sehr präzise Gedanken verhandeln und erklären und sehr präzise ausdrücken, was man spürt. Ist auch sehr speziell in der deutschen Sprache, finde ich.
Russisch kannst du perfekt, weil deine Familie aus Georgien kommt, also hast georgisch-russische Wurzeln, bist dann im kleinen Bergdorf groß geworden. Ich habe mir das mal angeguckt auf Google Maps. Wunderschöne Landschaft, wie häufig in Georgien. Wie ging das überhaupt los mit dem Singen? Das ging bei dir ja schon sehr früh los.
Ja, also gut, ich bin halt in Georgien geboren. Mein Vater ist halb Russe, halb Georgier. Meine Mutter ist Tscherkessin. Das sind die Ureinwohner des Kaukasusgebirges. Und sie spricht Tscherkessisch. Das ist eine Türksprache, also fast wie Arabisch. Und Russisch. Deswegen habe ich immer nur Russisch gehört, weil meine Eltern sich nur auf Russisch unterhalten konnten. Ja, und gesungen habe ich irgendwie schon immer. Also wenn meine Oma auf mich aufgepasst hat, meine Urgroßmutter, Melo, Babushka Melo, unser Lieblingsspiel oder mein Lieblingsspiel war, sie aufs Bett zu setzen und zum Radio zu singen. Ich konnte schon die ganzen Songs auswendig mit 3, 4. Und sie musste dann immer nach jedem Lied klatschen.
Also ihr Job war Publikum zu sein?
Ihr Job war Publikum, das war mein Lieblingsspiel. Ansonsten, ja, einmal sind meine Eltern mit mir nach Tiflis in ein Konzert von einem Sänger und einer Sängerin, zwei Chansonsänger, russische, die ich ganz toll fand schon als kleines Kind. Ich weiß nicht, ich war 5 oder so. Und dann sitzen meine Eltern im Parkett im Publikum und gucken auf die Bühne und irgendwann mal sehen sie auf der Bühne ein Kind. Und dann merken sie, aha, das Kind bin ich.
Unser Kind sitzt da vorne.
Und so. Genau, und das Kind neben uns ist weg. Ich bin einfach auf die Bühne gerannt und bin sozusagen auf die Arme des Sängers. Er hat mich hochgehoben und ich habe ihm dann das Mikro weggenommen und habe das Lied, was er gerade gesungen hat, mitgesungen.
Aber gab es zu Hause, war das so präsent, dass es so einfach Lieder waren, die wichtig deinen Eltern, wurden die im Fernsehen da geguckt oder wie kam das zu dir?
Oh ja, also meine Eltern sind absolut keine Künstler oder so. Sie haben keine künstlerische Bildung, haben kein Instrument gelernt, nichts mit Theater am Hut oder Film. Aber sie haben einfach sehr viel Musik konsumiert, sage ich mal. Und es gab ja halt auch immer diese Filme, diese russischen Filme mit ganz viel Musik mit drin, wo man sich dann die Gitarre schnappt und was singt. Zum Beispiel Ironie des Schicksals, ein ganz toller Film, den man jedes Silvester guckt. Und das war, daraus habe ich auch sehr viele Lieder in meinen Abenden schon verwertet.
Deine Mutter war Lehrerin und dein Vater war Berufssoldat. Und das war letztendlich auch der Grund, warum ihr selber irgendwann Georgien verlassen habt.
Ja, mein Vater wollte einfach nicht mehr kämpfen. Und er war sozusagen Fahnenflüchtiger. Und er war schon vorher 2 Jahre in Afghanistan, hat für die russische Armee dort gekämpft als Kanonenfutter. Wurde 2-mal fast getötet, 1-mal verwundet am Herzen, 1-mal verwundet an der Wirbelsäule. Und dann, als der Krieg ausbrach, der Bürgerkrieg in Georgien, und er als Halbrusse, halb Georgier, wollte einfach nicht weiterkämpfen, vor allem nicht gegen Georgier. Und dann hieß es, wir müssen fliehen. Mein Vater wurde sozusagen versetzt an die deutsche Grenze, in die ehemalige DDR, und von da aus der Kaserne, sind wir dann geflohen. Er hat es als Ausflug angemeldet nach Berlin. Und wir sind halt mit einem kleinen Rucksack, das war das Einzige, was wir hatten, nach Berlin angekommen, haben uns als politische Flüchtlinge gemeldet, weil mein Vater Fahnenflüchtling war. Und dann ging es erstmal ins Auffanglager, dann ins Asylantenheim nach Nürnberg und dann Asylantenheim in Augsburg. Und da bin ich dann auch aufgewachsen, in Augsburg.
Das war für dich eine sehr schwierige Zeit, weil du einfach auch, ja, sagen wir mal, die Angst deiner Eltern sicherlich gespürt hast. Und eh schon, sagen wir mal, Gepäck auf den Schultern hattest. Du hast mir mal erzählt, dass du in deiner gesamten Kindheit bis zur Jugend wirklich zum Beispiel schwer gestottert hast. Wie erklärst du dir das im Nachhinein?
Also ich hatte ein oder mehrere schwere Gewalttraumas aus meiner Kindheit und habe sehr viel Angst gehabt, sehr viel Angst gespürt, auch an meine Eltern, auch wegen Abschiebung und so weiter. Es war alles sehr unsicher, sehr unstet, kein wirklicher Alltag, der einen regelmäßigen Ablauf hatte, was Kinder ja brauchen. Und ich glaube, mein ganzes System hat mit einer kompletten Aufgabe von der Möglichkeit, sich auszudrücken, reagiert. Und das war der Krampf im Kehlkopf. Mhm. Und
dann kommst du in Deutschland an, unter diesen schwierigen Bedingungen, auch im Asylbewerberheim zu sitzen, nicht zu wissen, wie geht's eigentlich weiter.
Ja, das war ja die ganze Situation, die halt auch dazu beigetragen hat. Genau. Mhm. Aber ich kam trotzdem in die normale Schule. Es gab auch Leute, die wollten mich erstmal in eine Sonderschule stecken, aber ich kam dann auf die Grundschule, ganz normal, ohne Deutschkenntnisse. Das hat natürlich auch nicht geholfen, wenn man irgendwie die Sprache nicht kann und dann noch obendrein stottert. Aber es hat schon da begonnen. Der Schulleiter war gleichzeitig der Musiklehrer, hat dann gemerkt, dass ich, was Rhythmus angeht und Singen und sobald es irgendwie mit Musik zu tun hatte, war ich Feuer und Flamme. Und
Singen ging auch.
Singen ging immer, das geht bei Stotterern immer. Mhm. Und der Musiklehrer hatte mir dann, da habe ich schon angefangen gehabt, Klavier zu spielen. Meine Eltern haben mir das ermöglicht, noch als wir im Flüchtlingslager waren, habe ich angefangen, weil ich das unbedingt wollte. Und er hat mir dann erlaubt, immer den Flügel benutzen zu können. Er hat mir einen Schlüssel zum Musikraum gegeben. Ich habe am Flügel immer geübt, mit 9.
So richtig hardcore geübt?
Ja. Ich hatte nicht viele Freunde. Ich hatte nicht viele soziale Kontakte. Und der Flügel hat mir immer zugehört.
War das für dich ja dann auch scheinbar, also der Kanal, dich auszudrücken einfach?
Ohne Musik wäre ich jetzt nicht hier.
Und deine Eltern haben das unterstützt, einfach weil sie genau das auch gesehen haben?
Ich glaube, sie haben das wahrgenommen, ja. Sie haben das gespürt, dass ich das sehr brauche. Und wie ich auch halt auch da, also sie mussten mich nie zwingen zu üben oder sagen, so, da ist jetzt das Konzert oder da ist jetzt der Wettbewerb und da ist jetzt das Vorspiel, bitte üb mehr oder so. Das war eher das Gegenteil. Meine Mutter muss immer ins Zimmer und sagen, bitte, kannst
Schluss
du
jetzt.
Endlich aufhören? Das sind schon 5 Stunden.
Geh doch raus und prügel dich wie ein normales Kind.
Naja, das habe ich auch gemacht, aber das kam dann als Teenager. Nicht prügeln, aber dann so Skifahren und so, das war dann ganz gefährlich. Meine Eltern hatten so Angst. Ich hatte so einen Streit mit meinen Eltern, dass ich ins Skilager wollte und meine Eltern wollten es mir verbieten wegen den Händen.
Ach so.
Ich habe gesagt, ich fahre ins Skilager.
Aber war das dann auch so in Richtung Kapital im Sinne von, aus dir wird mal richtig einer und das wird jetzt auch bitte nicht bei einer kleinen Schussfahrt gefährdet?
Ja, so ab meinem 14. Lebensjahr ungefähr. Da habe ich jung musiziert gewonnen und dann war klar, dass ich halt sozusagen schon Wettbewerbe gewinne und es könnte eine große Pianistenkarriere kommen, was ja dann die große Enttäuschung für meine Professorin war. Als ich ihr eröffnet habe, dass ich Schauspiel und Gesang studieren möchte, hat sie gesagt, was willst du da auf dieser Bühne springen? Du gehörst an den Flügel. Aber ja, das Stottern ging ja weg durchs Schauspiel, also nicht durchs Klavierspielen. Das war eher, sage ich mal, das Sprachrohr. Aber als ich dann mit dem Spielen auf der Bühne angefangen habe, das war war ich mit 16 im Theater, da haben wir einen Sommernachtstraum gesehen von Shakespeare und ich wollte Puck sein und dann habe ich beschlossen, mich ins Schultheater einzuschreiben und da hatten wir einen ganz tollen Lehrer, der hat sehr körperlich gearbeitet und hat auch wieder erkannt, dass ich, obwohl ich nicht wirklich sprechen kann, sehr dafür brenne und will. Und er hat mir dann die Hauptrolle zum Abschlussstück in der Turnhalle gegeben.
Aber du noch voll stottern.
Stottern. Ja. Und dann haben wir angefangen zu proben. Und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, die Rolle ist eh sehr cholerisch. Da ist es nicht schlimm, wenn du stotterst. Es ist eigentlich ganz lustig auf der Bühne. Ist ja eine Komödie. Und und dann in den Proben, er hat mir dann halt so erklärt, ja, wenn man spielt, wenn man eine Rolle spielt, dann muss man sich total in die Rolle versetzen, bist du jemand anderer. Und weil ich das so extrem gemacht habe in meinem Hirn, ist was passiert, dass wenn ich die Rolle gespielt habe, habe ich nicht mehr gestottert und wenn ich von der Bühne runter bin, habe ich wieder gestottert. Und nach der Premiere in der besagten Turnhalle, wo meine Eltern noch da waren, da habe ich komplett flüssig durchgesprochen und beim Applaus habe ich sehr, sehr stark geweint. Und es hat mich überall geschüttelt. Ich habe sehr krass gezittert. Ich hatte wie einen Zitteranfall beim Verbeugen. Später durch Therapien und so weiter habe ich verstanden, dass Trauma sich durch Zittern löst. Das sieht man auch zum Beispiel bei Antilopen, die verfolgt werden von einem Löwen. Wenn sie nicht erwischt werden, dann sind sie erstmal in Schockstarre und dann schütteln sie sich und zittern das Trauma weg. Mhm. Na, und anscheinend hat sich da irgendwas rausgezittert beim Verbeugen. Und seitdem habe ich nie wieder gestottert.
Aber ist es nicht also wirklich wie auf Mars landen gewesen? Oder also das ist jetzt so ein bemüht witziges Bild, aber ist es nicht der absolute Wahnsinn für dich gewesen, auf einmal einfach zu sprechen?
Ja, es war vor allem, endlich habe ich mich wie ich gefühlt. Also ich konnte endlich was ausdrücken, ohne zu stocken. Und ich hatte einen Kontakt zu mir gekriegt durch das Theater. Kontakt zu meiner Seele, zu meiner Stimme. Weil die Stimme ist ja die Seele. Bei jedem Menschen. Mhm. Man hört an der Stimme ziemlich viele Sachen raus.
Und war es dann nur konsequent, dass du gesagt hast, es ist nicht Theater, sondern es ist auch noch jetzt der Gesang?
Ja, der Punkt war halt, als ich mich dann fürs Studium entschieden habe nach dem Abi, ich konnte halt da erst 3 Jahre lang sprechen. Ich habe dem Sprechen nicht so ganz getraut.
Ach so, das war auch noch eine Überlegung.
Genau. Ich dachte mir, ich mache jetzt nicht irgendeine Ausbildung auf der Bühne, die nur mit Sprechen zu tun hat, sondern ich lerne auch, zur Sicherheit lerne ich auch singen. Das hat schon immer funktioniert. Also wer weiß, ne, was passiert, wenn mir so ein Stein auf den Kopf fällt und dann fängt man wieder an zu stottern. Es ist nicht passiert, aber ich wollte so als Backup noch Gesang studieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich wollte dann, ich habe dann lustigerweise auch eine Lehrerin getroffen, die mich bis heute auch unterrichtet. Das war meine erste Gesangslehrerin, Melanie Petko. Die unterrichtet funktionale Stimmbildung. Und das ist eine Stimmbildung, die sich aus Osteopathie, Feldenkreis entwickelt hat, sehr körperlich. Und ich habe wirklich, was Singen angeht, dann angefangen, alles, jeden einzelnen Muskel und die Nervenbahnen, die wie mit dem Körper, wie mit der Muskulatur, mit dem Zwerchfell, was auch immer, wie zusammenhängt, zu lernen und meine Stimme, meinen Kehlkopf, meinen ganzen Apparat so zu steuern, wie meine Finger beim Klavierspielen.
Hast du mir mal gesagt, das war meine Rache am Stottern, alles über die Stimme zu wissen.
Ja, stimmt, ja.
Und jetzt stehst du da und man könnte, wenn man diese Geschichte so hört, diesen Bogen von diesem wirklich im Mark verunsicherten kleinen Jungen, der es dann jetzt schafft, auf großer Bühne dazustehen und die Leute wirklich tief in ihrem Herzen zu berühren mit den eigenen Emotionen, die durch dich hindurchfließen. Das ist ja einfach eine wahnsinnige Geschichte. Oder ist es gleichzeitig auch so, dass das für dich zusammenhängt, dass das jetzt auch einfach immer wieder und wieder geschehen muss, weil es dir beweist, dass du diesen wahnsinnigen Weg gehen konntest?
Naja, ich habe mich schon immer gefragt. Ich meine, wir sind ja immer das, was wir erlebt haben. Und das macht uns aus, was wir daraus lernen. Und ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht der Sänger, der ich jetzt bin, wenn ich nicht diese schlimmen Traumata gehabt hätte in meiner Kindheit. Also ich kann schon sehr, sehr tief kommen und das sehr liebevoll und sehr, sehr feinfühlig, obwohl meine Stimme auch sehr, sehr laut oder sehr groß, sehr intensiv sein kann. Aber es hat nie mit Schmerz zu tun, sondern eher mit einem Raum herstellen, in dem man sich sicher fühlt, mit ganz viel Sicherheit. Und ich gehe auf die Bühne, um mich sicher zu fühlen, weil ich das einfach sehr lange nicht hatte. Und ich möchte diesen Raum im Publikum auch kreieren.
Kleine und ganz große Fragen des Lebens, die beschäftigen uns hier Woche für Woche bei
Plus Eins. Die Antwort.
Lieber Wladimir, du hast dir eine buddhistisch-philosophische Unterstützung bei unserer heutigen Antwort gewünscht und daher begrüße ich an dieser Stelle den buddhistischen Mönch Tenzin Peljor hier bei Plus Eins. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Es geht um eine Situation, die wir alle kennen. Wenn wir im Leben Höhepunkte erleben, dann fallen wir danach manchmal ein Stück weit in ein Loch. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir damit um? Dass die wundervollsten Dinge enden und endlich sind. Zum Beispiel ein großartiger, gefeierter Auftritt von dir, Wladimir. Oder die schönste Klassenfahrt einer 10-Jährigen. Ein Festival im Sommer. Geht alles vorbei. Und die Frage ist, wie können wir dieses besonders erfüllende, große, schöne, so nenne ich es, umschreibe ich es jetzt mal, nicht noch ein bisschen mehr weiter in unserem Herzen herumtragen, auch in Momenten, die vermeintlich nutzlos und grau sind. Herr Peljor, was sagen Sie dazu? Ich könnte mir vorstellen, Sie sagen, völlig falscher Ansatz.
Na, sagen wir mal so, das ist komplex. Andererseits muss man sagen, wie Sie ja schon gesagt haben, alle Dinge sind vergänglich. Das heißt, Hochgefühle, freudige Ereignisse sind dem Verfall unterworfen und enden in einem Zustand, der weniger freudig ist, der weniger Hochgefühl ist. Und der Buddhismus sagte eher, diese Veränderung zu akzeptieren und nicht in die Abneigung zu gehen, wenn das abnimmt, gegen diese neue Entwicklung, weil die Abneigung erhöht quasi geistig den Konflikt und den Schmerz durch die Nichtannahme. Allerdings kann man was machen, um dieses freudige Ereignis loszulassen und positiv zu verankern. Man kann nach so einem Ereignis sich nochmal hinsetzen und denken, ach, wie wunderbar war es, dass ich so eine Möglichkeit hatte, das zu erfahren oder den Menschen dieses Geschenk des Konzerts geben konnte. Und dann kann man das in Liebe umwandeln und wünschen, mögen alle Lebewesen solches Glück haben, andere so bereichern können oder mögen andere so bereichert werden. Und dann mit so einer Art Widmung das auch loszulassen. Im Buddhismus sagt man eher dieses Festkleben, das Festhalten wollen. Da beginnen die Probleme. Und weil die Dinge vergänglich sind, kann man sie eigentlich nicht eins zu eins in den Alltag wieder übernehmen. Man kann sich erinnern, aber die Tiefe der Erfahrung lässt sich so nicht nochmal herstellen.
Also Wladimir ist in so eine Art Ehrfurchtsstarre hier gefallen, hat die Hände gefaltet und ich glaube, das ist jetzt, also das ist nicht ironisch gemeint, sondern das fließt gerade bei dir sehr rein.
Ja, das ist sehr, sehr schön ausgedrückt, so richtig Metta.
Ja, genau.
Metta-Meditation, das ist meine liebste Meditation.
Da musst du mir jetzt aber mal helfen.
Metta-Meditation, wenn ich das richtig formuliere, ich bin dann ganz aufgeregt, dass ich jetzt vor einem buddhistischen Mönch das erklären muss. Ich bin noch nicht so lange dabei. Das ist eine Meditation zur Liebe und Güte in die Welt, die man der ganzen Welt und sich selbst wünscht. Oder? Habe ich das richtig formuliert?
Ja, super.
Ja. Und ich gehe ab und an in ein buddhistisches Zentrum. Und da gibt es immer Mittwochabend Metta-Meditation. Und das ist genau das, was Sie gerade ausgedrückt haben.
Ja, da versucht man quasi dieses Positive, was man selbst erlebt, nicht in dem Egoismus für sich selbst zu konsumieren, sondern andererseits erfreut man sich, dass man die Möglichkeit hatte, das so zu erfahren. Das sind ja zahllose Umstände und Bedingungen, die zusammenkommen, dass man das so erfahren kann. So annehmen der freudigen Situation des Glücks, was man hat, und dann denken, und mögen alle solches Glück erfahren. Und zwar entweder in Bezug auf die Talente, Qualitäten, die man hat, dass andere solche Talente, Qualitäten haben, oder in Bezug auf das Geschenk, was man den anderen gemacht haben, oder die Freude und so weiter. Und so verbindet man das mit anderen und kommt so ein bisschen auch aus der egoistischen Blase raus, das rein Konsumdenken, ich, meins, meins und so.
Da habe ich aber noch eine Frage, und zwar, ich erfahre zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine lange Konzertstrecke vorbereite und dann in den Vorbereitungen bin und dann kurz davor, dann die Proben und dann das große Auftreten mit Orchester, dann erfahre ich so einen Flow, in den ich mich begebe. Und wenn das dann so abrupt vorbei ist, habe ich das Gefühl, dass der Flow, in dem ich so geschwommen bin, auch abbricht. Und das, was man doch möchte, ist doch in diesem Flow dann trotzdem drin zu bleiben, unabhängig von dem, ob es jetzt Konzerte oder Drehs sind. Wie bleibt man denn dann im Flow drin, in diesem positiven Flow?
Flow, sagen Wissenschaftler, ist die Erfahrung, die den Menschen am glücklichsten macht. Da gibt es ja entsprechende Wissenschaftler, die das erforscht haben. Und da entsteht eigentlich eine Form der Sammlung, der Konzentration, des im Hier und Jetzt sein und ganz im Hier und Jetzt leben sozusagen, verbunden mit dem, was ist. Und dadurch beruhigt sich das Bewusstsein, es wird ruhig und still und ist nicht verstrickt in die Vergangenheit und Zukunft. Und so entsteht so ein inneres Gefühl von Freude,
ja,
Ruhe, Dasein. Und das kann man im Alltag nur wieder herstellen, wenn man genau in diesen Zustand wieder reinkommt. Das heißt, man müsste üben, auch auf der Straße im Hier und Jetzt zu sein, im Auto im Hier und Jetzt, und sich nicht in der Vergangenheit und Zukunft verlieren. Und das geht eigentlich nur, wenn man entsprechende Meditationsübungen hat und die im Alltag anwenden kann. Was bei Ihnen passiert, Sie haben äußeres Setting, was ein Flow-Erlebnis ermöglicht. Ist das Setting weg, ist sozusagen auch das Flow-Erlebnis weg. Und Sie bräuchten quasi eine Meditationsmethode, die Sie im Flow hält oder das Flow reaktiviert.
Ja, die ich mehr und mehr praktiziere.
Die quasi im Hintergrund läuft, dann egal, was sozusagen die andere Ebene von mir will, was ich sonst so tue, im Hintergrund gibt es diese Meditation, verstehe ich das richtig?
Ja, also das ist halt ein Üben, ne? Wenn man sich jeden Morgen für eine halbe Stunde hinsetzt, oder sei es 5 Minuten, wenn man nur mit 5 Minuten anfängt. So habe ich angefangen, eine Gleichmäßigkeit mir anzueignen, was Meditieren angeht. Dann entsteht eben eine Repetition jeden Tag, und dadurch kommt man mehr und mehr in diesen Flow, dass das dann im Hintergrund passiert. Also ich merke einfach, wenn ich morgens meditiert habe, dann geht es mir den ganzen Tag einfach viel, viel besser und ich kann mit allem, was auf mich zukommt, anders umgehen.
Also hast du ein Stück der Antwort schon selber gefunden?
Ja.
In einer gewissen Weise ist es so, ich nenne das jetzt mal den durch das Setting erzwungene Flow, das hat zum Beispiel auch jemand, der Freeclimbing macht, der ganz im Hier und Jetzt sein muss, der ist leichter zu erlangen, weil sozusagen das Rundum-Setting das erzwingt, könnte man sagen, oder einen guten Rahmen schafft.
Und ein Fokus, es erzwingt einen Fokus.
Exakt, exakt. Ja. Und in der Meditation, das sich zu arbeiten, in der Qualität dauert länger, das geht nicht so ad hoc, wie wenn äußere Ereignisse das Flow-Erlebnis induzieren, so würde ich das mal ausdrücken. Das heißt, sie brauchen dann längeren Atem, um diese Erfahrung in den Alltag zu bringen. Und es ist ein längerer Weg, das geht nicht so ad hoc wie die Erfahrung, die sie haben, wenn sie in so einer Konzertvorbereitung sind oder im Konzert.
Ja, leider.
Genau, das würde man ganz schneller haben wollen. Ja.
Aber um dann die Sache abzurunden, nach hinten raus, ist es tatsächlich dann so, dass wenn es mir gelingt, mehr im Hier und Jetzt zu sein und zu bleiben, dann ist halt der riesige, wahnsinnige, tolle Konzertabend gestern gelaufen und ich sitze im Nieselregen im Taxi und fahre zum Flughafen. Und ich denke, auch ein toller Moment, oder wie?
Nee, sie würden dann im Auto sitzen und bei sich sein und bewusst alles wahrnehmen, was ist, und gleichzeitig eine Ruhe in sich spüren und mit den Dingen im Moment verbunden sein, ohne dass sie Sorgen der Vergangenheit oder Zukunft irgendwie ablenken. Sie spüren sich dem Taxifahrer, was auch immer. Sie sind im Hier und Jetzt, genauso wie das ist, wenn man so ein Flow-Erlebnis hat und mit all dem, was um einen herum ist, direkt verbunden ist.
Herr Peljor, es hat sich sehr gelohnt, mit Ihnen zu sprechen. Ich traue mir persönlich nicht zu, das jetzt hier an dieser Stelle zusammenzufassen, aber jeder kann sich aus den Einzelteilen nehmen, was er möchte, und diesen Podcast kann man beliebig häufig nachhören. Ich bedanke mich sehr herzlich beim buddhistischen Mönch Tenzin Peljor für seine Zeit. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank.
Danke.
Und wenn Sie eine Frage haben, die wir hier besprechen sollten, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail. +1@deutschlandradio.de. Welche Entscheidung haben Sie zuletzt bewusst getroffen? Carina Pisch, die hat ganz unterschiedliche Menschen bei Entscheidungen begleitet.
Hier und jetzt.
Entscheidung. Ich bin Judith und bin einfach jetzt Mutter von einer Tochter. Aber ansonsten bin ich immer noch Judith.
Manchmal sind sie aber auch leicht. Oder?
Ja, fangen wir dort an, genau. Du guckst halt auf so einen Streifen und dann sagst du, oh, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger. Und ich habe mich ohne Zweifel sofort dafür entschieden. Also jetzt ist das Kind 3,5 Monate alt und dann merkt man schon, dass sich so einiges verändert. Eben auch viele Entscheidungen, die einfach anders werden. Und dann überlege ich auch, mache ich es nicht? Genau, und ich habe mich dann auch entschieden, in der Stillzeit zu sagen, ich trinke morgens meinen koffeinhaltigen Kaffee. Den lasse ich mir morgens nicht nehmen, dann kriege ich gute Laune. Und wenn ich den nicht habe, diese 5 Minuten oder 10 Minuten für mich, dann wäre ich auch ein bisschen grandisch. Ja, dann kam so von der Seite von der Schwiegermutter ins Spiel, vielleicht trinkst du jetzt mal den Kaffee nicht. Dann war ich so kurz, ja, das ist eine nette Überlegung, aber... Also da fühlte ich mich so kurz, ich kann doch jetzt bitte selber entscheiden, ob ich diesen Kaffee trinke oder nicht. Also wo du von außen begutachtet wirst und ich finde Erfahrungen weitergeben ohne Frage ist total wichtig. Aber wenn man jemanden schon so überfährt und sagt so, lass doch mal den Kaffee weg, also dann wird die Entscheidung so auferlegt. Ne? Und solange ich merke, mir tut's gut, denke ich auch, dem Kind tut's gut. Also ich stelle das Kind nicht immer drüber über den Papa oder mich. Das möchte ich nicht. Ich glaube, das tut den Kindern auch nicht gut.
Entscheidungen.
Das ist schon das Ende.
Das ist schon das Ende, ja.
Lieber Wladimir. Schade. Es war sehr schön, dass du hier warst.
Fand ich auch.
Was passiert denn bei dir eigentlich zwischen solchen, ich sag's einfach mal, großen Momenten? Wenn du nicht gerade drehst, wenn du nicht gerade ein Konzert gibst, wo trifft man dich dann?
Auch meistens in Cafés.
Das klingt ja wie so ein gelangweilter Student. Es ist nicht wunderschön. Schaffen, probieren, feiern.
Ja, ich liebe es, in Cafés zu sein und zu lernen. Also ich muss ja zwischendrin immer mich vorbereiten auf das nächste. Zum Beispiel, jetzt kommt gleich ein Tatort in Wien, den ich drehen werde. Und dann für Sky drehe ich gerade eine Rolle. Dann werde ich mich jetzt vorbereiten für meinen Auftritt in Brüssel.
Kommt also es ist jetzt eigentlich immer was los, kann man sagen.
Es ist immer was los und ich bin immer, wenn ich nicht arbeite, ist eher das Schwierige, mich zu ordnen und mir überhaupt im Tag mal klar zu machen, okay, du solltest noch irgendwas hinkriegen, außer im Café rumzusitzen. Aber ja, ich bin meistens am Vorbereiten für irgendwas.
Mhm. Ja. Es war sehr schön, dass du heute da warst. Worüber wir nicht geredet haben, Quantenphysik, interessiert dich sehr. Nächstes Mal, lieber Wladimir.
Nächstes Mal über das Doppelspaltexperiment.
Wladimir Konejew, der Sänger, Schauspieler und Pianist, war zu Gast und das war sehr schön. Mach's gut, mein Lieber.
Mach's besser.
In unserem Geschichten-Podcast geht's in dieser Woche um Antje. Antje wächst als Funktionärstochter in der DDR in den 80er Jahren auf und merkt schnell, dass sie da nicht hingehört. Sie sehnt sich nach Freiheit, sie will kreativ sein und sie möchte sich gerne entfalten. Ihre Freunde arrangieren daraufhin eine Scheinehe mit einem Tänzer aus West-Berlin und die beiden verabreden sich in Karlsbad in der Tschechoslowakei, um Unterlagen auszutauschen und Formalitäten zu klären und dann kommt alles anders.
Und der stand vorm Hotel mit so einem 70er-Jahre-Auto, ich weiß gar nicht mehr, irgendein Japaner war das. Und sofort ging mein Herz so richtig auf. Dieser wunderschöne Mann, und von dem hatte ich ja auch schon viel gehört.
Antje verliebt sich, kann man hören, an dieser Stelle Hals über Kopf. Eine abenteuerliche Geschichte nimmt ihren Lauf. Antjes Flucht in den Westen hören Sie im Geschichten-Podcast bei Plus Eins. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da, wo es geht, oder empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Lutz Dreger, danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.